Willkommen alle zurück zu einer neuen Episode von Borgard spricht. Heute mit Lars Walter. Der Lars ist ein super netter Kollege und genau wie ich ein kleiner Tausendsasser. Der macht alles so ein bisschen und vieles sehr gut. Und davon berichtet er heute hier in meinem netten Gespräch mit ihm. Freut euch also auf interessante Themen, die auch mal über den Sprechertellerrand hinüberschauen. Und jetzt viel Spaß bei Borgard spricht mit Lars Walter.
Lars, du bist Sprecher, du bist Fotograf, du bist Podcaster. Was habe ich vergessen? Oder was möchtest du noch gerne dir selber auf die Fahne schreiben?
Also, ich bin
Regisseur.
Regisseur, meistens Synchronregisseur, aber zwischendurch auch Film. Kameramensch, Aktivist. Ja. Reicht auch.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Hüte brauchst du denn da im Schrank?
Ich habe eine große Hutbox.
Warum stellst du dich da so breit auf? Weil du einfach Bock hast oder weil du dich auch verpflichtet fühlst in diversen...
Ach, ich weiß es doch nicht. Ich bin auch einfach nicht der Cleverste anscheinend.
Du sagst einfach immer ja.
Nein sagen lernen musste ich in der Tat. Das habe ich dieses Jahr endlich gelernt. Nach 12 Jahren Selbstständigkeit habe ich gelernt, Nein zu sagen. Warum trage ich so viele Hüte?
Meinst du Nein sagen... Zu Freunden?
Zu Dingen, ja.
Gefallen oder auch alles. Zum Job?
Zum Job vor allem. Also ich meine, ich habe 2008 die Schauspielausbildung fertig gemacht und seitdem halt irgendwie selbstständig und ganz, ganz lange konnte ich auch nicht davon leben. Ich glaube 2016 konnte ich das erste Mal wirklich davon leben. Und dann ist immer so diese Existenzangst da von, wenn ich jetzt was absage, wer weiß, ob die mich je wieder anrufen, wer weiß, ob die je wieder irgendjemand mich haben will. So, es ist ja immer die Angst da, dieses Überangebots, die nehmen schon irgendjemand anderen und dann ist das schon okay.
Vor allen Dingen, wenn du nicht sofort Ja sagst.
Wenn du nicht sofort Ja sagst und natürlich auch, wenn man sich irgendwie was aufbauen will und so. Das zum einen und zum anderen noch immer so ein bisschen diese Sicherheit, okay, nach... Wer weiß, was dieses Projekt mir bringt, denn das war auch eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass das so Stepping Stones waren, dass ein Projekt dann doch zu einem nächsten geführt hat oder dass auch ein kleines Projekt, wo ich mal umsonst gearbeitet habe oder so, dass das dann zu einem anderen geführt hat, was dann gut bezahlt war oder so, keine Ahnung, ich habe mal eine Köchin fotografiert, einfach so, weil ich nett sein wollte so und daraus kam dann ein Buchcover. Mhm. Später. So, also es hat sich auch oft was entwickelt und ich bin auch froh, wie ich Sachen lange gemacht habe, aber Nein sagen lernen war echt hart für mich und zu sagen, es irgendwie geht's weiter. Es geht immer
weiter. Aber glaubst du mal, du hättest es dir auch vorher schon leisten können, so viel Nein zu sagen? Oder?
Lange Zeit nicht. Lange Zeit auf jeden Fall nicht. Aber es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite es unglaublich anstrengend ist, viele Sachen zu machen. Auf der anderen Seite hat es mich auch schon oft gerettet, weil ich nicht nur eine Sache mache. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal gerade in Corona-Zeiten, wenn ich jetzt nur Theater spielen würde, wäre ich jetzt im Eimer. Und dadurch, dass ich vielseitiger aufgestellt war, hat mich das auch immer irgendwo gerettet. Mein großes Problem ist, dass ich einfach unglaublich viele Interessen habe. Und früh Interessen dann oder Leidenschaften in Jobs umgesetzt habe. Und das ist zum einen geil und führt auch zu spannenden Sachen. Zum anderen kann es eine Bürde sein, weil alles zum Job wird und Abschalten dadurch ein bisschen schwierig wird.
Ich habe das auch mit der Musik gehabt. Da habe ich dann versucht, irgendwann mal durchzustarten mit. Und das hat natürlich nicht funktioniert, sonst säße ich jetzt nicht hier. Sonst würden wir jetzt Backstage in der Kölner Arena dieses Interview führen.
Ja, weil da der beste Sound ist.
Genau, nur wegen des Sounds. Ja, nicht, weil ich dann da auftrete. Nee, ich würde dann da den Boden wischen. Ja. Aber die... Wie du das gerade sagst, das ist dann das Hobby und man lehnt sich dann so sehr da rein und denkt, ich will das jetzt, ich hab da richtig Bock drauf. Du verlierst leider halt auch so viel Zeit und Geld halt dadurch irgendwie. Das ist dann immer auch das zweischneidige Schwert. Ist es jetzt die Erfüllung, die du dann als Belohnung dafür rausziehst oder bist du nur an monetären
Ich bin eine geldgeile Sau. So. Ich bin eine geldgeile Sau.
Das dachte ich mir. Wenn, als du hier reinspaziert bist mit deinen ganzen Gucci-Sachen.
Ja, ich weiß, ich bin so unglaublich teuer angezogen, immer.
Du hast zwei Handtaschen um jeden Arm und dann einfach noch so Bollerwagen, einfach nur noch mit Gucci-Taschen.
Ja, ich ziehe das nie an, ne? Aber ich trage das immer hinter mir her, damit die Leute sehen, wie reich ich bin. Nein, es ist, ich weiß nicht, es ist natürlich auch geil, weil ich mir nur Sachen gesucht habe, wo ich richtig Geld reinbuttern muss. So, oh, Fotografie, klar. Nimm dir ein Hobby, wo du ein paar tausend Euro in eine Kamera und unendlich viel Geld in Objektive und Licht und Blitz
und jedes und nach drei Jahren immer wieder nochmal neu, weil dann gibt's ja neue Technik.
Dann gibt's die neue Technik und was ja auch ganz schön ist, was viele nicht wissen, ist, dass Kameras einen Maximalauslöser-Count haben. Das heißt, die gehen halt irgendwann auch einfach kaputt.
Irgendwann ist der Chip-Fritte.
Ja, das ist ein Problem, aber letztendlich führe ich es philosophisch darauf zurück, dass ich Geschichten erzählen möchte und immer schon erzählen wollte. Ich bin halt seit Kindheit Science-Fiction-Fantasy-Fan. Ich wollte immer irgendwie große Geschichten erleben. Und das ging am ehesten erst über Schauspiel. Und dann habe ich aber auch irgendwie gedacht, nur als Schauspieler habe ich keine Kontrolle über die Geschichten, die ich erzählen möchte. Das heißt, gerade als ich dann irgendwie fertig war mit der Ausbildung und dann habe ich zwar irgendwie ein paar coole Jobs gehabt und irgendwie spaßige Sachen gehabt. Ich habe viel Krimi-Dinner gespielt zum Beispiel jahrelang. Cool. Und hat so Agatha Christie Morddinger und die haben immer Bock gemacht. Aber ansonsten, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Fernsehdrehtage in meinem Leben gehabt oder so. Und der erste war für die Anrainer und ich dachte, also nichts gegen die Anrainer, aber es war halt nichts, was ich erzählen wollte. Ich wollte als Kind Indiana Jones werden. Ne? Also ich wollte coole Sachen machen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch beim Sprechen gelandet, weil ich zum einen immer Hörspielfan war und Hörbuchfan war. Zum anderen aber gemerkt habe, hey, ich kann hier Rollen spielen, die ich sonst nie spielen dürfte.
Bisschen zügelloser.
Ja, und ich werde auf Sachen besetzt, die ich sonst nie machen dürfte. Es sind Filme, die ich sonst nie machen dürfte. Ich kann mit Leuten spielen, auch wenn ich meistens alleine dann ja leider bin, aber ich kann mit Leuten spielen, mit denen ich würde ich nie spielen. Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal bei Splendid so einen Film gemacht, wo Kevin Sorbo, also Herkules, so mit in der anderen, oder einen Film mit so Lawrence Fishburne, wo du dann so denkst, ich habe mit Lawrence Fishburne gespielt. Bullshit, aber es fühlt sich halt schön an. Und allein, dass man dann irgendwie, gerade bei Animes oder so, alles spielt dann innerhalb von einer Session teilweise zwischen einem Prinzen und einem Ogre. Einfach, weil man dann irgendwie diese Rollen wechseln kann, das ist halt mega geil. Und das finde ich cool.
Und generell zieht sich ja auch das Erschaffen oder das dieses Creator-Dasein, wie man heutzutage in der Influencer-Zeit sagt, zieht sich ja wie ein roter Faden da durch alle Berufe, würde ich mal sagen, oder alle Berufungen, würde ich es eher mal nennen, die du da eben aufgelistet hast eigentlich. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt Bock am Bauen hättest oder an Architektur, wärst du jetzt nicht unbedingt auch noch Bauarbeiter geworden oder Maurer.
Nee, weil ich einfach ein richtig schlechter Handwerker bin.
Und ist auch scheiße mit den Gucci-Taschen. Dann
ja, eben, die werden dann noch dreckig, staubig.
Ja.
Was mich, glaube ich, immer motiviert ist, dass ich ein ziemlich klares Ziel von etwas habe und dann sehe ich den Weg dahin und dann lerne ich das halt. Also ich habe halt viel autodidaktisch irgendwie mir beigebracht, aber immer mit dem Ziel dahinter. Und das hat mir ziemlich viel geholfen, weil ich dachte zum Beispiel am Anfang, okay, ich möchte einen Film machen, ich weiß nicht, wie man schneidet, ich habe niemanden, der mir das Drehbuch schreibt, ich habe niemanden, der Kamera macht, mache ich jetzt selber, weil ich habe keine Kohle, um jemanden zu bezahlen, also mache ich selber. Und dadurch sind dann viele kreative Sachen entstanden und die möchte ich auch nicht missen, weil ich auch da wieder manchmal bereue, dass ich nicht spezialisierter bin, weil ich nicht denke, boah, hätte ich nur Sprechen gemacht und alle meine Energie da reingebuttert. Dann wäre ich heute woanders. Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite wäre mir dann auch viel abhanden gekommen oder flöten gegangen.
Ja, es gibt ja so,
sonst nicht hätte.
Es gibt ja immer so Momente in der eigenen Karriere, wenn man über sich selber nachdenkt und manchmal ist es zum Himmel hochjauchzend, manchmal ist es zum Tode betrübt, dass man denkt, okay, ich bin Jack of all trades, man kann mich für alles gebrauchen. Andererseits denke ich manchmal auch, ja, ich kann alles, aber nix so richtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch spannender. Ich habe ganz früh habe ich in so einem B-Movie einen Body-Double letztendlich nur gespielt. Ich war für ein paar Tage für einen Schauspieler quasi wie so Stand-In, aber dadurch, dass er maskiert war, habe ich ihn quasi gespielt. Anyway, ich hatte einen großartigen Spielpartner, Schauspiellehrer, der Jerry Coyle, der ist ein Schauspiellehrer aus den USA und der ist immer mal wieder hier so in Europa, um Schauspielworkshops zu geben. Und wir haben uns ziemlich gut angefreundet und der meinte zu mir, und das war damals 2009, da war ich 23, glaube ich, 22, und er meinte zu mir, du kannst kein guter Schauspieler werden, bis du nicht 30 bist. Da kannst du nicht gut sein. Okay. Aber was ich cool fand, war diese Aussage, du brauchst Lebenserfahrung. Mhm. Und das ist auch das, was ich bei dieser vielseitigen Aufstellung so toll finde, ist, ich kriege andere Lebenserfahrungen, ich kriege andere Dinge mit. Und vor allem, was da immer so hintersteckt bei mir ist, es ist immer irgendwie Menschen kennenlernen, die menschliche Geschichte, also die menschliche Geschichten. Und das definiert es so ein bisschen, weil bei Fotografie ist es letztendlich, klar, es ist Bild und es ist irgendwie Licht und technische Aspekte, aber letztendlich, das merke ich auch, je mehr ich mit Fotografen zu tun habe, deren Philosophie ich nicht teile, die mehr so mit Models und mehr mit Posen und so rumeiern. Es geht darum, dass ich einen Menschen kennenlerne und dass ich einen Menschen einfange. Und wenn ich Podcasts mache, interviewe ich Leute. Ich habe immer mehr Parallelen erkannt zwischen Fotografie und Podcast, weil du letztendlich, wenn du jemanden authentisch einfangen willst in einem Foto, auch ein Interview machst und versuchst, jemanden kennenzulernen. Und das finde ich total cool. Also das zieht sich letztendlich auch so durch.
Also dir geht es dann beim Fotomachen nicht darum zu denken, boah ey, was die Leute hier gleich sagen werden, wie geil ich die Effekte gemacht habe und wie geil ich das kadriert habe und wie super geil ich das nachher mit Photoshop bearbeitet habe, sondern du achtest wirklich darauf, was passt auch zu dieser Person, was passt, wie kriege ich ihn am besten oder sie in Szene gesetzt. Ja.
Total, weil ich lange überlegt habe, was ich an Fotografie machen will, habe mich auch ausprobiert und so und ich dachte ganz lange, boah, ich mache so super effektreiche Photoshop-Kompositionen, mit wo ich Leute in Landschaften reinsetze und Effekte und boah, Explosionen. Aber das
dauert
bin ich
viel
ich,
zu lange und ist.
Ja, ich bin zum einen unglaublich, ich habe so eine kurze Lunte, ich bin so ungeduldig wie sonst was. das ist ein Riesenproblem von mir, aber zum anderen habe ich, es ist nicht echt. Also ich habe Fotos gemacht, die so waren und dachte, sie interessieren mich nicht. Es ist langweilig, egal wie geil es ausgeleuchtet ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich sehe eine Persönlichkeit dahinter, dann finde ich es halt geil. Und so findet sich das auch irgendwie selber. Ja. Und klar, irgendwie Podcast, Filme machen kam dann so ein bisschen dazu, weil Foto und Geschichte schreiben selber und sowas, das kommt dann ja irgendwann zu einem großen Ding zusammen und das ist Film. Und gerade wenn man irgendwie Filmliebhaber ist, möchte man auch irgendwie Film machen. Aber Podcast kam letztendlich dann dazu, weil ich so dieses Aktivistische immer mehr so in mir gewachsen ist, dass ich was Gutes tun möchte, weil ich irgendwann einen Vortrag gesehen habe, wie so unsere Welt aussieht und wie so, was so unser Konsum mit dem Planeten macht und dann gedacht habe, boah, ich muss was tun und seitdem ist das so in mir gewachsen und dann irgendwann Ende 2016 hat die Veggie World, das ist so eine große Veganmesse in Deutschland, die hat nach einem Podcaster gesucht und ich dachte, ich bin Sprecher, die suchen, passt wie die Faust aufs Auge, fuck it, probieren.
Lass uns nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zur Schauspielschule. Mhm. Du hattest gesagt, weil ich nochmal so ein bisschen die Motivation rauskitzeln möchte. Du warst interessiert am Geschichten erzählen und am Geschichten machen und hast dann gedacht, ja, Schauspieler erstmal.
Also ich habe selten jemanden, also in meiner Schule gab es niemanden, der so sehr etwas wollte, wie ich Schauspieler werden. Also es war immer, ich glaube, ab der 6., 7. Klasse, da haben wir das Dschungelbuch aufgeführt in der Musical AG und ich war das Stachelschwein und ich dachte, fuck yeah. Es war halt großartig, weil es war irgendwie die einzige Rolle mit Comedy-Potenzial, das war eine relativ große Rolle, es war nicht Disneys Dschungelbuch, sondern, keine Ahnung, das Original. Und da gab es ein legasthenisches Stachelschwein und das hatte die ganzen Witze und ich wollte es haben. Und ich habe es gekriegt und ich war der Einzige, der gesagt hat, ich will keine Maske dafür, ich muss meine Performance. Und ich durfte ohne Maske spielen und es war irgendwie ein Hit und es war geil und ich dachte, boah, das will ich machen, ich will genau das machen, auf der Bühne stehen und Geschichten erzählen und Leute zum Lachen bringen. Und das hat sich dann so durchgezogen und mit 15 bin ich in so einen Jugendtheaterclub gegangen von meiner Stadt. Ich komme aus Herford. Und da haben wir richtig coole Theaterpädagoginnen gehabt und Theaterpädagogen und haben da einfach geiles Laientheater gemacht. Ich meine, es war natürlich Jugendlaientheater, aber das war echt geil. Wir haben tiefgründige Stücke gemacht und irgendwie Nachkriegsstücke und all so ein Kram. Und da habe ich gemerkt, boah, ist das cool. Ich kann echt in andere Rollen schlüpfen und was anderes erleben und diese Fantasie ausleben. Und das fand ich echt cool. Und einfach Sachen ausprobieren. Also wir haben, keine Ahnung, eigentlich war ich erst in Hannover bei der Aufnahmeprüfung und da habe ich Fräulein Dr. Mathilde von Zahnt gespielt aus Die Physiker und habe halt eine Frau mit österreichischem Akzent gegeben und die haben gesagt, okay,
wieso hast du dir das ausgesucht?
Weil ich das in meinem finalen Jugendtheaterstück gespielt habe. Das war halt auch wieder sowas, wo ich dachte, das ist die coolste Rolle. Ist scheißegal, ob es eine Frau ist oder nicht.
Stachelschwein geht nicht. Das Kostüm kriegt nicht in Zug.
Nee. Weiß nicht, ich habe das Stück vorher gespielt und dachte, das ist so ein geiler Charakter, die hat so geilen Text. Mache ich halt die. Pff, das ist egal. Und ja, das fand sie blöd. Und dann bin ich raus. Ja, aber keine Ahnung. Also das und immer diese totale Begeisterung für Fantasy und Science Fiction. Immer diese andere Welten, große Abenteuer. Riesen Star Wars Fan damals und riesen, ja, einfach alles, was ging, habe ich verschlungen. Herr der Ringe war für mich lange Zeit einfach der beste Film aller Zeiten. Und
also bist du dann doch sehr zielstrebig, weil du eben sagst, du hast so eine kurze Lunte, so eine kurze Geduldsfaden. Mhm. Das nagt aber trotzdem nicht an der Motivation, irgendwas voranzubringen oder
es kommt auf die Projekte an. Manchmal habe ich Probleme, Projekte zu vollenden. Das ist manchmal schwierig, weil ich dann so begeisterungsfähig bin, dass ich das nächste Projekt schnell anfange. So. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber generell, wenn die Motivation dahinter da ist, was bestimmte Sachen angeht, dann kann ich das schon sehr durchziehen. Wenn es mein Thema ist, also bitte mich nicht darum, ein Regal aufzubauen, weil dann denke ich nach 3 Sekunden, warum haben Menschen Regale? Braucht das jemand? Ich glaube nicht.
Da kommt der Aktivist dann durch.
Ja.
Lass uns doch lieber. Ja.
Lass uns zurück in den Wald gehen und Bücher in die Bäume hängen.
Du hast dann nach der Schauspielschule Fuß gefasst im Schauspiel und im Sprechen und hast dann, also ich versuche gerade so ein bisschen chronologisch das aufzubauen, hast du dann plötzlich eine Kamera in die Hand bekommen und hast dann gedacht, ich mache auch Fotos oder war das schon im Vorhinein dabei? Und, und wann kam das, dass du gesagt hast, so, ich kann jetzt auch mal Regie machen, weil das ist ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was man dafür an den Tag bringen muss, dass man erstmal sagt, ich mache jetzt mal Regie, ich mache jetzt mal einen Film und du spielst jetzt mal nach meiner Nase.
In meinem finalen Jahr an der Schule, ich habe kein Abi gemacht, ich bin in der 12 ab, weil ich gesagt habe, ich will kein Abi machen, ich will zur Schauspielschule. So. Und meine Eltern waren cool genug zu sagen, ja klar, schreib deine Uni-Zeit in den Wind, ist kein Problem. Und da gab es den Literaturkurs und da konnte man entweder Theater machen oder Film oder irgendwas anderes. Und ich habe Film gemacht und habe halt irgendwie statt einem Kurzfilm wie alle anderen einen 70-minütigen Gangster-Komödienfilm gemacht.
Of course you did.
Hat Bock gemacht und es war lustig und da dachte ich, boah, das macht Spaß. Natürlich immer mit dem Schauspiel-Hintergrund. Und dann habe ich einen weiteren 90-minütigen Amateurfilm an der Schauspielschule gemacht, was eine Film-Noir-Komödie war. Also war immer irgendwie Komödie. Und da war es halt auch schon so, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, wir stellen halt irgendwie diese Mini-DV-Kamera da auf und wir machen das in Schwarz-Weiß, weil es ein bisschen besser aussieht und ich schreibe den Scheiß selber. Und das war so die Genesis davon. Und dann habe ich nach der Schauspielschule das erste Mal davon gehört, dass diese Spiegelreflexkameras jetzt auch Video drehen können. Und ich konnte es lange Zeit nicht glauben. Und da habe ich mir eine geholt, die, ich glaube, 2 Monate bevor die gute rauskam, habe ich mir dann das Vorgängermodell geholt.
Welche denn? Canon 5D?
Ich habe die Canon 500D mir damals geholt. Die konnte nur 30 Frames pro Sekunde und nicht 24.
Und die haben ja auch nach 8 Minuten Spielzeit abgebrochen.
Genau.
Weil die durften laut steuerlichen Gründen keine Videokamera sein. Ja. Deswegen durften die nur 8 Minuten höchstens aufnehmen.
Das haben wir jetzt erst letztes Jahr durchbrochen mit des 29 Minuten, 59 Sekunden. Mhm. Die Regel haben wir letztes Jahr durchbrochen, weil sich da Regeln geändert haben und die neuen spiegellosen Kameras können jetzt endlich für immer aufnehmen. Aber das war die Kamera damals und das sah auch gar nicht so geil aus, aber damals war es so, oh, ein Fotoobjektiv davor und Tiefen und Schärfe okay. Und so. Woo.
Blende 1,8.
Genau,
alles.
Genau, ganz richtig. Und da haben wir dann unsere Demobänder gedreht mit und haben halt selber Demobänder gedreht, weil die Demobänder von unserer Schauspielschule.
Wer warst du denn? Wer wart denn ihr? Weil du das einerseits. Ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden, ob du auch jemand bist, der gut Arbeit abgeben kann. Das, weil du gesagt hast, ich habe den Film dann einfach selber gedreht und selber geschrieben, weil du dachtest, bevor jemand anders Kacke macht, mache ich es lieber selber? Oder
nee, ich habe niemanden gefunden, der die Motivation hatte, das zu tun.
Du hast ansonsten generell in Projekten kein Problem zu sagen, du kümmerst dich jetzt komplett ums Licht?
Absolut. Ich habe, das waren einfach Leute von der Schauspielschule, also Schauspielkommilitoninnen, da haben wir das zusammen gemacht, aber ich war immer derjenige, der halt gesagt hat, okay, ich mache halt die Arbeit. Und die anderen hatten einfach kein Interesse dran. Da habe ich aber 2008 jemanden kennengelernt, der jetzt schon seit 12 Jahren einer meiner absolut besten Freunde ist. Der hat Regie studiert an der Makromedia hier und der ist mittlerweile in Berlin und ist Schauspielcoach und Drehbuchdoktor. Und mit dem habe ich dann angefangen, auch die Sachen zusammenzuschreiben und zusammen Regie zu führen. Und da haben wir dann mit einfach einem größer werdenden Schauspielfreundekreis 2012 eine der ersten Webserien Deutschlands gemacht, eine Vampir-Serie, die gar nichts mit Comedy zu tun hatte. Pax Aeterna.
War das Auftrag oder war das was Kreatives?
Komplett eigene Kohle reingesteckt, kein Geld gehabt.
Selbst veröffentlicht,
alles. Wenn ich es mir jetzt angucke, dann ist es natürlich super.
Ja, gut.
Aber damals war das großartig, weil wir einfach einen Haufen Leute gefragt haben, irgendwie auch ein E-Casting gemacht haben für 1-2 Rollen und so. Und uns eine 5D gekauft haben und dann gesagt haben, wir legen einfach mal los. Wir erzählen jetzt einfach eine epische Vampirgeschichte in Köln. Und das ging halt ganz cool, weil wir halt gesehen haben, klar, du siehst, dass das Budget fehlt, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit, mit professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen eine Geschichte zu erzählen, die du sonst in Deutschland so nicht siehst. Und das prägt auch so ein bisschen meine Arbeit, die ich sonst so gemacht habe, weil ich ganz viel von deutschen Geschichten total gelangweilt bin. Jetzt ändert sich das durch Netflix so, aber damals war es immer Krimi oder nicht Krimi. So, aber das war's. So. Ich dachte, wo sind die Fantasy-Geschichten? Wo sind die Horror-Geschichten? Wo ist
wieder eine neue
Genre?
Landarzt-Serie.
Ja, wo ich denke, wo sind die deutschen Western-Serien? Wo sind die ganzen Mittelalter-Serien? Wir haben so viel geile Geschichte, aber eben nicht nur Geschichte, weil das ist auch das, was mich an Deutschland stört, ist, dass wir immer nur Geschichtliches machen. Aber ich denke, wo sind die deutschen Science-Fiction-Serien? Wir hatten eine deutsche Science-Fiction-Serie in den 60ern. So, das war's. Raumpatrouille Orion.
Aha.
That's it. Und die war auch echt cool abgefahren. Aber das war's. Sonst hatten wir irgendwie, das meiste, was wir uns getraut haben, war Edgar Wallace, wo wir gesagt haben, wir sind super in London. So. Das war's. Also mir fehlte da immer die Fantasie und deswegen habe ich gesagt, komm, mach mal selber. Und das, genau, das hat sich dann natürlich entwickelt, dass ich so bei so ein paar Projekten gesagt habe, okay, mach ich halt Regie, probiere ich es halt irgendwie aus. Und
wie so ein junger Til Schweiger.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich ich erinnere mich, der war doch damals, Til Schweiger macht jetzt den Tatort.
Ja.
Und wurde doch irgendwie gemessen, so und so viel Pistolenschüsse pro Sekunde in dem Film oder so durchschnittlich. Ne?
Ja, aber was man ihm zugutehalten muss, er hat halt irgendwie versucht, Genre in deutschen Film zu bringen, ne? Auf jeden Fall.
Das ist auch das Einzige, was man ihm zugutehalten muss. Wenn der Til Schweiger auf die Couch kommen möchte.
Tilly?
Ah, da sitzt er ja schon. Grüß dich. Dich kann ich gesehen hinter der Couch.
Keiner Typ. das hat sich dann einfach letztendlich natürlich entwickelt. Es gab das Ziel, ich möchte diese Geschichte erzählen. Ich kannte niemanden, der es professionell gemacht hat oder der es professionell gemacht hat und das umsonst machen wollte, weil ich keine Kohle hatte. Und dann haben wir es halt so gemacht. So.
Und währenddessen, glaubst du, dass du aufgrund deiner vielen Experimente, die du dann gemacht hast, auch erst so spät sagen konntest, nach 8 Jahren hast du erst Geld verdienen können mit deiner Selbstständigkeit?
Weil
du
davon so leben können,
hast, oder also, weil es auch sonst anders nicht
Es lief halt langsam an nur, mit Sicherheit, weil ich so viel rumexperimentiert habe.
Aber du hast ja leisten auch, können, war ja auch okay.
Ja klar, es ging irgendwie, wir hatten echt wenig Geld und meine Frau hat dann halt irgendwie das Geld reingebracht zu dem Zeitpunkt auch mit irgendwie Jobs. Aber ja, hätte ich mich mehr fokussiert, wäre ich früher zum Beispiel wirklich in die ganze Sprachschiene reingegangen, hätte ich, glaube ich, deutlich früher mehr erreichen können. Auf der anderen Seite finde ich das ganze Sprachspektrum auch immer relativ diffus, weil ich mich immer mal wieder frage, auch wenn ich selber schon besetzt habe, frage ich mich immer wieder, wonach besetzen diese Menschen? Was sind die Kriterien? So, what does it all mean? So, es ist, wann werden junge Stimmen, wann bist du eine junge Stimme und wann eine ältere Stimme? Ist eine Stimme irgendwann zu nölig, nicht zu nölig? Werden nur tiefe Stimmen gesucht? Offensichtlich nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich kriege ganz oft Anfragen unterschiedlicher Natur her, dass ich kriege eine Anfrage, da heißt, oh, wir haben ihre Stimme gefunden, die klingt ja so schön und jung und wild, das ist ja klasse. Dann kriege ich eine andere Anfrage, oh, ihre Stimme, die ist ja so schön unaufgeregt und so sanft.
Du bist halt so wandelbar.
Ich werbe auch damit, dass ich wandelbar und variabel einsetzbar bin. Aber trotzdem, es ist wirklich manchmal Hexenwerk, was im Hintergrund passiert, ne?
Voll.
Und manchmal ist das auch sehr demotivierend, weil du dann denkst, was soll ich denn jetzt überhaupt machen, damit es bei mir besser klappt. Und eigentlich ist es wirklich nur, wahrscheinlich überall dich vorstellen und sagen, da bin ich.
Genau, ich glaube, es
ist. Mit meinen wandelbaren Demos.
Ja, genau. Also was immer meine Erfahrung war, jetzt ab vom Sprechen, sondern wirklich so generell, war immer einfach das Beste tun, was du kannst. Einfach die beste Arbeit abliefern, die du kannst. Und wirklich ehrlich und nett sein.
Ja, du musst auch als Typ da bekannt sein. Also, ne? Also wenn du da einfach nur eine Karteikarte bist bei denen im Studio, natürlich, dann hast du da weniger Chancen, als wenn sie.
Also ich war nie ein Klinkenputzer, das konnte ich nie. Ich bin schlecht im Selbstverkaufen, total schlecht. Aber wenn ich irgendwie nachhaltig irgendwas bekommen habe, dann meistens, weil ich gut mit den Leuten klarkam und halt einfach nur, weil ich die beste Arbeit abgeliefert habe, die ich konnte. Weil alles dahinter liegt halt auch außerhalb unserer Kontrolle. Das ist auch immer, wenn Leute irgendwie mit Leuten über Castings spreche und so. Du kannst nur einen gewissen Teil kontrollieren, nämlich deine eigene Performance. Der Rest liegt außerhalb deiner Kontrolle. Und wenn du einfach nicht passt, weil die irgendjemand suchen, der 5 Zentimeter größer ist oder eine andere Haarfarbe hat oder ein bisschen weniger rund oder was auch immer, dann liegt das nicht in deinem Ermessen.
Siehst du dann der ganzen Sprechersache so ein bisschen mit Groll entgegen, jetzt, weil du das eben so sagtest, dass du das so ein bisschen...
Nö, ich bin da entspannt. Siehst. Ich bin da eigentlich entspannt. Ich würde es gerne manchmal verstehen. So, Ich würde es gerne einfach manchmal den Sprecheralgorithmus verstehen. Was ich dahinter schade finde, aber das sehe ich ähnlich wie im deutschen Film, ist, dass sehr viel dieselben Leute gebucht werden. Wenn ich manchmal denke, gib doch neuen Leuten eine Chance.
Gibt doch nicht dem Sprecher jetzt noch die siebte Hauptrolle, den siebten festen Sprecher?
Genau, weil es einfach Feststimmen gibt, wo ich denke, ihr seid gut, ohne Frage, ihr seid großartig und ihr verdient allen Erfolg, den ihr habt. Ihr müsst nicht 8 Feststimmen haben. Also Tobias Meister muss nicht 8 Feststimmen haben. Nicht bei dieser Take-Gage. So. Also es gibt einfach so viele Leute, die wird sich um solche Rollen reißen. Die kriegen aber gar nicht die Chance, die zu bekommen. Und dadurch heißt es dann ja, wir brauchen aber jemanden, der ist erfahren. So ein bisschen dieser Teufelskreis.
Ja.
Du sollst erfahren sein, um große Rollen zu sprechen, kriegst aber die Erfahrung kaum zusammen, wenn du nicht gebucht wirst. Und das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde, jetzt generell einfach für die ganze Landschaft, nicht jetzt für mich
generell persönlich. Ja, aber du kannst auch sagen, oder ich gebe da auch zu, das ist natürlich auch ein bisschen Neid, den ich da verspüre, dass ich denke, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen haben. Aber trotzdem eben nicht diese Missgunst, den Nebensatz, den du eben sagst, der ist sehr wichtig. Die haben das verdient, die sind auch gut und die sollen auch das machen.
Ja, es geht mir da gar nicht so generell um mich. Also was zum Beispiel auch ein Thema für mich ist, das habe ich gerade mit einem Fotoprojekt angefangen, was aber sich letztendlich auch auf die Sprecherlandschaft zieht, ist auch so das Thema Diversität. Also du hast fast nie eine schwarze Person, die eine schwarze Person spricht.
Mhm.
Du hast fast ausschließlich Weiße, die sämtliche Nationalitäten sprechen, natürlich irgendwie auch aus irgendwo logistischen Gründen, aber das ist zum Beispiel auch was, wo es einfach an Diversität fehlt, sowohl an Erfahrungsdiversität als auch an wirklicher Diversität. So, das ist wirklich selten, dass ich mal irgendwie denke, ist das wirklich eine schwarze Person, die diese schwarze Person gesprochen hat, oder ist es einfach...
Aber glaubst du, dass es dann nur die Stimmfarbe wäre, die da noch hinzukommt? Weil wenn jetzt, habe ich glaube ich schon mal als Beispiel genannt, wenn jetzt Denzel Washington von einem schwarzen deutschen Sprecher synchronisiert würde, du kriegst ja trotzdem nicht dieses, ich sag mal ganz blöd, dieses
Timbre.
Ja, dieses Timbre, okay, das kriegst du vielleicht hin, diese Stimmfarbe. Aber den Slang, das hängt ja auch mit der Übersetzung zusammen irgendwie. Den kriegst du ja auch nicht hin, oder den Rhythmus, den vielleicht dann so der Charakter, den Denzel Washington als schwarzen Gangster oder als schwarzen Polizisten oder was auch immer
spielt. Nee, klar, auf jeden Fall. Also ich würde ja nichts am Wording ändern oder sowas oder am Skript. Aber es geht halt auch darum, einfach um Authentizität. Also das, weil... Ich habe noch nie erlebt, dass ein Weißer von einem Schwarzen gesprochen wurde. Weißt du, was ich meine? Also da geht's, nee, wir müssen schon, das ist ja weiß, also muss ich ja mit dem Weißen besetzen. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Genauso wie ich halt, abgesehen von der Sprecherlandschaft, finde ich es halt zum Beispiel auch katastrophal, wie wenige Hauptrollen von Nicht-Weißen besetzt werden. Also da war ich auch letztens Teil von einem...
Generellen Film und
Serien. Generell im Film, im deutschen Film. Weil wenn es nicht irgendwie um Hautfarbe geht oder um Ethnie geht, dann kriegst du eigentlich kaum eine Hauptrolle, wenn du nicht weiß bist, weil der deutsche RTL-Zuschauer kann das nicht verkraften. So, und das finde ich schade, weil ich...
Ja, nicht nur die Deutschen, ne? Das gilt ja auch leider noch immer für Hollywood hauptsächlich.
Ja, 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 aber Hollywood habe ich das Gefühl, gerade jetzt die Streaming-Services, die verändern da gerade immer mehr, nur in Deutschland halt nicht. Ich war da letztens Teil von einem Talk für mehr Diversität im deutschen Film. Einfach, da konnte man einfach teilnehmen.
Ja.
Und die versuchen sich dafür einzusetzen, aber da waren sowohl die Producerin als auch der Drehbuchautor, die daran teilgenommen haben, waren so, wir versuchen alles, die Redaktion sagen nö. Weil die Redaktion sagen, unserem Publikum können wir das nicht zumuten. Und das ist halt was, wo ich glaube, dass wir da einfach noch mehr tun müssen und wo wir auch alle angehalten sind, da was zu tun und zu sagen, hey, wir müssen
Ich bin mal, einsetzen. Und ich muss jetzt versuchen, so zu erzählen, dass ich da tatsächlich keine Namen nenne. Ich bin mal in einem Studio gewesen, da haben sie nebenher am Kaffeetisch irgendwie einen Radiospot geschrieben. Und der sollte besonders witzig sein. Und ihnen fehlte die Punchline irgendwie. Und dann ist mir eine Punchline eingefallen dazu, weil ich saß zufällig auch am Tisch, weil ich gerade Pause hatte beim Sprechen. Und dann gesagt, wie wär's denn da und damit? Und dann haben sich alle kaputt gelacht. Und dann sagt aber einer, nee, sorry, das ist super geil, aber das können wir nicht nehmen, das versteht das Publikum nicht. Also Mut, trau dich doch dem, denen das anzumuten oder denen das zuzutrauen.
Ja.
Nee, das wird leider nicht funktionieren.
Ja.
Obwohl es wahrscheinlich eine der besten Jokes war in dem Moment, die da möglich war. Weil es auch war ein Wortwitz und es hätte wirklich gepasst wie irre.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch, wo die klassischen Medien mit der Zeit jetzt auch zurückfallen werden. Also du siehst es sowohl in der Diversität bei Netflix oder in den Streaming-Services, dass du siehst, dass andere Formate möglich sind. Du siehst das, keine Ahnung, an Dark, wo du siehst, oh, es gibt deutsche, düstere Science-Fiction. Und du siehst es an der Besetzungsart und eben auch an den Inhalten so. Deswegen finde ich Podcast auch so großartig, weil beim Podcast schreibt dir niemand vor, was du
Thema,
zu sagen
du kannst,
hast.
Ja, es werden Themen angesprochen, die sonst halt eben so sensibel nur angefasst werden, sagst du, Rassismus oder Mental Health oder sowas.
Ja.
Absolut.
Und du kannst es in einer Art und Weise machen, die sehr einfach unzensiert ist, in einer Länge, die dir sonst niemand gönnt, weil Radio heißt es, okay, ja, spätestens nach x Minuten musst du auf jeden Fall abschalten. Und das finde ich ziemlich cool. Also ich glaube, da tut sich gerade sehr viel und da bewegt sich gerade was und da muss ich auch immer noch sehr viel bewegen.
Und du bist ja da so ein bisschen Vorreiter dann auch gewesen. Wenn du sagst, seit 2016 bist du da, hast du da einen Fuß in die Tür bekommen.
Ja, wir haben 2017 sind wir letztendlich gestartet mit dem Podcast und seitdem, ich glaube, ich habe 2 Sendepausen gemacht, aber ich bin jetzt diese Woche bei Folge 170.
Hey, super.
Ja.
Gratuliere.
Danke.
Wie hat sich das denn alles dann gefunden damals konzeptionell? Hast du dich nur gemeldet als Sprecher und gesagt, leg mir ein Blatt vor und ich spreche das? Oder hast du dich direkt mit involviert in deinen Podcast? Du kannst ja mal gerade nennen. Der Podcast heißt...
Heißt Veggie World Podcast und wir sprechen halt über alles Mögliche, über Veganismus. Mit Veganismus fing es an, aber dann, weil ich die Inhalte praktisch zu 100% kontrollieren darf, geht es jetzt halt auch immer mehr um soziale Gerechtigkeit, generell Klimaschutz und darum, was wir halt tun können, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Jeden Tag so. Die Welt zu retten. Was ist dein Slogan, den du sagst im Intro? Das finde ich mal sehr charmant.
Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können.
Ja, das ist sehr schön.
Ja, weil darum geht's mir. Es ist halt was, wo ich dran fest glaube, dass wir das können, weil ich sehe, wie viel wir heute als Einzelperson erreichen können. Du kannst als Podcaster mit deinem Podcast so viele Menschen erreichen, wie du es früher nie konntest. Und das ist jetzt auch letztendlich erst in den letzten 10 Jahren so entstanden, diese Technologie. Du kannst mit Kameras, die weniger als 1.000 Euro kosten, Filme machen, die du die 10 Jahre davor noch nicht ins Kino bringen können. Du kannst mit Kameras, die 1.000er kosten, Kinofilme drehen.
Mhm.
Und du kannst mit wenig Equipment einen Podcast machen, der potenziell zehntausende Menschen erreicht. Und mit Instagram und was weiß ich. Und das finde ich halt ziemlich großartig. Und ja, das Ganze fing halt an, weil diese Messe... Veranstalter wollten halt irgendwie einen Podcast haben. Die wollten halt irgendwie digitales Mediendings machen. Und ich dachte, cool, meine Frau und ich hatten zu dem Zeitpunkt einen veganen Imbisswagen noch und haben den aber gerade so langsam
Was
aufhören
macht denn deine
wollen.
Frau?
Die ist jetzt gerade die Vollzeitaktivistin seit ein paar Jahren, weil glücklicherweise leben wir recht, ich sag jetzt mal, bescheiden insgesamt und dadurch, dass ich genug verdiene, muss sie nicht arbeiten und ist dadurch Vollzeitaktivistin.
Ist ja auch nur fair. Wir haben ja eben gehört, deine Frau hat am Anfang den Karren
gezogen. Und es ist jetzt nicht so, als ob sie nicht arbeitet. Sie arbeitet nur halt nicht.
Die sitzt ja nicht zu Hause auf der Couch und isst Chips.
Genau. So. Genau. Und
wenn doch, dann liebe Grüße an der Stelle.
Guten Appetit. Ja, es wäre auch vollkommen cool, wenn sie das tun würde, aber sie macht sehr, sehr viel Umweltschutz, Tierschutzaktivismus. Und sie hat letztendlich den Facebook-Post gefunden mit dem Podcast-Gesuch. Und dann habe ich halt gesagt, komm, ich will irgendwas aktivistisch weitermachen, auch wenn wir den Imbisswagen nicht mehr haben und dann irgendwas tun. Und dadurch ist es dann entstanden. Und das hat echt mein Leben total umgekrempelt, weil ich ziemlich introvertierte Seiten habe, zumindest an mir, und mega Probleme hatte, einfach mit so fremden Leute ansprechen, einfach so ein Gespräch führen und so. Das fiel mir immer eher schwer. Und durch den Podcast habe ich das einfach total gelernt. Also wirklich auch ohne Vorbereitung mal in ein Gespräch reinzugehen und zu sagen, ich weiß nichts über dich, lass uns mal reden, und dann redest du eine Stunde und weißt am Ende des Gesprächs voll viel über die Person.
Wir sind hier gerade auch erst bei Folge 15, 16 oder was, dieses Podcast, und ich merke auch, wie sehr ich ein besserer Zuhörer werde.
Ja.
Also ich bin sowieso jemand, der gerne immer mal einen Witz reinwirft irgendwie so. Manchmal muss ich mir auf die Lippe beißen, weil ich denke, nee, das lasse ich mal jetzt oder lass ich mir gerade erzählen jetzt, weil sonst kommst du komplett wieder raus. Aber ich genieße das auch, erstmal die Menschen kennenzulernen, die unterschiedlichen Typen kennenzulernen, weil du musst ja auch mit anderen Leuten anders sprechen.
Ja.
immer wieder. Das hatte ich auch schon mal hier als Thema, irgendwie die soziale Intelligenz, die man dann irgendwie an den Tag bringen muss in dem Moment.
Was?
Damit, dass du merkst, hier muss ich das Gespräch führen oder hier kann ich mich zurücklehnen und der Lars erzählt eloquent und gut seine Geschichten
das
zu Ende.
Schön. Das wäre echt mal schön.
Das wäre richtig das schön, wenn ich da mal so jemanden hier auf der Couch
hätte. Das wäre mal was. Na, irgendwann. Folge 50.
Wie war denn dann die erste Resonanz deines Podcasts?
Ach, ganz cool. Ich meine, der ist super, also der ist jetzt nicht schnell gewachsen oder so. Das ging einfach langsam los. Die Leute haben ganz nett drauf reagiert. Und das kam einfach mit der Zeit. Und das hat sich mit der Zeit entwickelt. Und
ich meinte jetzt auch weniger vom, hast du da direkt 1000 Zuhörer?
Nee, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Nee, die Leute waren am Anfang zufrieden. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir echt Hardcore-Fans haben, so, und auch wirklich Leute, die hören jede einzelne Folge durch. Was mich sehr berührt, ist, wenn Leute wirklich sagen, ich habe deinen Podcast vor 3 Wochen entdeckt, seitdem habe ich 120 Folgen gehört.
Aufgeholt.
Also wirklich jede Folge Back-to-Back Binge-Listening, wo ich denke, Alter, seid ihr bescheuert? Meine Stimme den ganzen Tag. Aber ja, sowas gibt's irgendwie. Und viele Leute haben sich halt echt was mitgenommen, ne? Und versuchen irgendwie in irgendeiner Form ihr Leben besser zu gestalten und so. Ich bin niemand, der großer Fan ist von so Persönlichkeitsentwicklungs-Business-Gurus, sage ich jetzt mal so.
Aha.
Wenn du diese 5 Regeln befolgst, dann kannst du dein Leben umkrempeln oder diese Nummer. Das ist, da reagiere ich ziemlich allergisch drauf. Aber wir versuchen halt einfach, den Leuten irgendwas mitzugeben, zu sagen, hey, okay, wir geben euch hier irgendwie Infos oder ich habe super viele spannende Interviewgäste.
Ich habe mir auch 2, 3 Folgen angehört und muss sagen, dass ich genau das auch sehr begrüßt habe, dass es eben nicht, wenn man jetzt nicht im Thema ist, dann denkt man vielleicht, ach, das ist doch wieder irgendeine vegane Aktionismus-Propaganda oder so. Da kriegst du irgendwelche Fakten an den Kopf geworfen und versuchst, ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber so ist es ja wirklich gar nicht.
Genau.
Es gab da die eine Folge, an die ich mich erinnere beispielsweise, die handelte auch mehr davon, weniger davon, hier sind die Fakten, warum du vegan leben solltest, sondern hier, so unterhältst du dich mit jemandem, der vielleicht noch nichts davon weiß.
Ja.
Und wie kannst du mit dem Gespräch führen? Und wie kannst du ihm zuhören und verstehen, was er vielleicht nicht versteht in dem Moment und ihm es besser beibringen? Also das fand ich schon sehr schön und ich fand besonders gut, darauf achte ich auch bei diesem Podcast, den ein bisschen, in Anführungsstrichen, zeitlos zu halten. Mhm. Natürlich ist das gerade ein zeitlich intensives, wichtiges Thema. Ist es wahrscheinlich noch für lange Zeit leider, die Welt zu retten zu müssen, irgendwie durch bestimmte Sachen. Aber ich glaube, nur so funktioniert es auch, dass jemand sagen kann, hey, ich habe mir jetzt hier nochmal 100 Folgen von dir angehört, ich habe die alle aufgeholt, weil du nicht sagst irgendwie so, ja, diese Woche ist ja besonders wichtig. Natürlich gibt es Themen, die irgendwie zeitlich wichtig sind.
Aber ja, Zeitlosigkeit ist super wichtig, finde ich. Und auch immer zu wissen, letztendlich, warum du den Leuten das erzählst und wem du es erzählst, weil, keine Ahnung, wenn es jetzt um Veganismus geht, ich war nicht mein Leben lang vegan. So, ich hab die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Es geht halt darum, gerade wenn wir irgendwie was verbessern wollen in der Welt, dass wir realisieren, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dass es um mehr geht als nur eine Sache und dass wir alle halt einfach unser Bestes tun müssen. Ich finde es halt super wichtig und der Podcast hat auch meinen Horizont total erweitert, weil ich mich viel mehr beschäftige mit Sexismus, mit Rassismus und Themen, die technisch gesehen erstmal nichts mit Veganismus zu tun haben, denkt man. Aber dann letztendlich eben doch. So, und wie viel eigentlich was miteinander zu tun hat. Also hat mir sehr viel darüber beigebracht, wie eigentlich alles so ein bisschen zusammenhängt, wenn man über Weltverbesserung generell redet. Mhm. Wie viel hängt Tierschutz mit Umweltschutz zusammen? Wie viel hängt das mit Menschenrechten zusammen und so weiter und so fort? Und dass das eine ohne das andere eben nicht so ganz funktioniert. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich bin nur für Tierschutz. Du musst halt auch für Menschenrechte sein. So, ja.
Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen zurück vom Inhaltlichen und mache kurz ein kleines Lobesegment. Ich finde total klasse, wie ruhig du den Podcast moderierst, wie geordnet.
Cool, danke.
Wie geordnet du an die Themen rangehst, wie eloquent du das darbietest. Wie gesagt, das hat bei dir einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende irgendwie. Jeder einzelne Paragraph im Gegensatz zu mir, der einfach Sätze mal mit und anfängt.
Du weißt nicht, wie viel ich schneide.
Ja, natürlich. Und es ist jetzt hier auch ein Gespräch, da da passiert halt sowas. Das hat mir wirklich sehr gefallen, dass ich da in Ruhe zuhören konnte und eben nicht vollgelabert worden bin.
Das ist aber auch in der Tat was ich in der Recherche vorm Podcast-Start ganz genau analysiert habe, weil ich das immer so mache, dass ich, wenn ich irgendwas starte, dann gucke ich mir erstmal an, was machen die anderen.
Mhm.
Und dann analysiere ich ganz oft daran, was ich schlecht finde an anderen, was ich nicht machen möchte. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, wo ich dachte, ey, der Podcast, der geht jetzt seit 5 Minuten und wir sind noch nicht beim Thema. Was ist da los? Da kommt wieder meine Geduld durch. Ich höre mir an, kann ich das gut hören? Ich habe einige Podcasts gehört, wo ich dachte, ich kann dieser Stimme nicht zuhören. Die verlieren sich dann irgendwie auch in irgendwelchen Sachen. Ich habe eben noch einen Podcast angefangen zu einem Thema. Gibt es gute Adobe-Alternativen und so ein Kram? Wo dann die Leute ständig irgendwie in alle möglichen Richtungen abdriften, wo ich dachte, schön für euch, aber es ist nicht mein Ding. Ich möchte,
du merkst auch schnell, ist das jetzt eher eine Verkaufsshow geworden plötzlich?
Ja, haben die Leute sich nicht vorbereitet? Also ich habe eben gesagt, ich habe mich auch nicht immer auf jedes Interview vorbereitet, aber ich weiß trotzdem, was ein roter Faden ist. Und was ich nie wollte, ist die Zeit der Leute verschwenden. Ich möchte nicht, dass die Leute da sitzen und denken, boah, Junge, komm zum Thema. Das will ich nicht. Und ich möchte, dass die Leute sich halt irgendwie wohlfühlen, dass es ehrlich ist. Das sage ich auch immer meinen Interviewgästen. Das Wichtigste ist mir, dass wir ein ehrliches, echtes Gespräch führen. Ich möchte kein Interview führen. Ich möchte, dass wir uns unterhalten. Weil ich zum Beispiel keine Talkshows gucken kann. Ich mache bei Talkshows konstant aus, weil ich mich so dafür schäme, dass ModeratorInnen meistens einfach nur eine Fragenliste abarbeiten und einen Timer im Hintergrund haben. Weil das ist auch was du gerade gesagt hast. Besser zuhören ist definitiv eine tolle Lernerfahrung durch den Podcast.
Jetzt machen wir doch mal ein Experiment. Ich sitze jetzt hier und freue mich total am Samstag auf meine Grillfeier. Und
wohl kaum bei Corona.
Meine virtuelle Grillfeier über Zoom. Und ich sagte, ja, aber warum soll ich denn das Nackensteak ist doch so lecker. Das kann ich mir doch wirklich gönnen. Und dazu will ich auch mal Milkshake trinken.
Nackensteak mit Milkshake ist doch die perfekte Kombi. Am besten übereinander kippen. Ja. Wie viel Zeit hast du? Worüber willst du genau reden? Worüber soll ich dir meine Instant-Antwort geben?
Ja, pass mal auf. Ich weiß ja nicht, aus welchem. Ich bin jetzt mal gespannt, wie du dann, wenn du deinen Werkzeugkoffer aufmachst, welche Tools du da jetzt benutzen kannst.
Genau. Entschuldigung, dein Gucci-Werkzeugkoffer.
Oh ja.
Ja. Ich sage auch, aber Fleisch schmeckt mir doch so gut. Ich weiß, es ist ja so schlecht, aber es schmeckt doch wirklich so gut und ist doch so lecker. Und ich hau jetzt alles raus, ne?
Oh, bitte.
Wir haben das doch schon immer gegessen. Das ist doch, macht man doch bei uns so. Und wir sind auch Jäger und Sammler. Und guck mal, wir haben auch die Schneidezähne. Fleisch ist doch gut für meinen Körper.
Okay, ich gehe mal chronologisch auf die Argumente ein. Das stimmt, Fleisch schmeckt mega gut, total gut. Ich habe selber extrem gerne Fleisch gegessen. Und das ist definitiv auch absolut valide, dass Fleisch wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Und wir haben das auch wirklich schon immer gemacht. Was spannend ist, was vielen Leuten nicht so bewusst ist, ist, wie viel weniger Fleisch wir vor allem damals gegessen haben und dass wir letztendlich uns laut den neuesten Studien, die es gibt, gar nicht unbedingt durch Fleisch weiterentwickelt haben, sondern durch Stärke, weil wir Starchivoren sind, also Stärkeesser. Das heißt, wir haben zwar die Möglichkeiten, alles zu essen, hauptsächlich ist unser Körper aber darauf ausgelegt, Stärke zu essen und Stärke umzuwandeln, was spannend ist. Und auch wenn wir etwas schon lange gemacht haben, heißt das nicht unbedingt, dass wir es weiter tun müssen. Also nur weil wir zum Beispiel lange Zeit Lepra hatten, heißt das nicht, dass Lepra super ist oder dass wir lange Zeit uns nicht gewaschen haben oder dass wir lange Zeit zum Beispiel unsere Exkremente auf die Straße geworfen haben, heißt das nicht unbedingt, dass es gut ist. Viele moderne Dinge akzeptieren wir auch total einfach, wie zum Beispiel Versicherungen oder Handys oder Toiletten. Und letztendlich, nur weil wir etwas lange gemacht haben, heißt das nicht, dass wir es immer machen müssen. Gesundheitlich bin ich kein Experte, da ist meines Wissens nach die Verbindung zwischen dem Konsum tierischer Produkte und zahlreichen Zivilisationskrankheiten sehr frappant. Da verweise ich aber immer lieber auf Expertenbücher, weil ich einfach kein Experte bin. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es mir sehr gut geht damit, weil ich jetzt seit 8 Jahren vegan lebe und einfach mal 10 Kilo abgenommen habe damals und seitdem einfach nicht mehr krank werde. Und ich viele Menschen schon erlebt habe, auch interviewt habe, die durch Ernährungsumstellungen teilweise wirklich heftige Krankheiten in den Griff gekriegt haben. Ich habe letztes Jahr in Amerika eine Doku gedreht, wo ich mit Leuten geredet habe, die waren schon auf dem OP-Tisch mit Herzkasper und allem und die haben ihre Diabetes komplett umgedreht, die haben ihre Herzkrankheiten negiert, alles, das war Wahnsinn. Letztendlich ist deine Gesundheit, liegt dir aber komplett selber zugrunde, was für mich einfach das größte Argument ist und was mich auch damals dazu gebracht hat, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, ist die Umwelt, weil wir mit der Art, wie wir jetzt unsere Nahrung produzieren, nämlich mit Tierprodukten so in diesen Mengen, zerstören wir unseren Planeten. Also wir benutzen 1/3 der weltweiten Wasserreserven für Tierhaltung. 45% der weltweiten eisfreien Landmasse wird nur für Tierhaltung und Futtermittelproduktion verwendet. Wir haben 800 Millionen Menschen, die weltweit hungern. Wir haben 2 Milliarden Menschen weltweit, die mangelernährt sind. Wir haben unglaublich viele Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben. Und wir haben all diese Ressourcen, um diese Menschen zu ernähren. Während wir aber gleichzeitig unsere Fleischabfälle in Afrika auf den Märkten verkaufen, aus Deutschland, und diesen Menschen ihre Märkte kaputt machen. Und es ist ein sehr, sehr krasses Thema. Ich meine, ein sehr aktuelles Thema ist, dass ein Großteil der Pandemien, die jemals entstanden sind, aus der Tierhaltung kamen. Genauso wie jetzt Corona aus der Tierhaltung kommt. Und wir solche Dinge einfach vermeiden könnten, indem wir nicht irgendwie ein massives Opfer bringen, sondern indem wir einfach nur eine andere Sache essen. Und das ist halt geil. Also, weil ich bin totaler Lebensmittelfanatiker und ein totaler Liebhaber des Essens, wie man auf jedem Foto sieht. Und es ist total geil und lecker und du kannst immer noch Schnitzel essen. Und wir arbeiten in Israel sogar gerade an einem 3D-gedruckten Steak, was ich abgefahren finde. Aber du kannst letztendlich 99% der Sachen, die du jetzt schon isst, kannst du weiter essen. Nur eben aus Pflanzen. Und das ist halt ganz geil.
Gut, aber ich bin ja ganz gesund.
Das
und
ist super.
Mir geht es ja auch immer gut. Und warum kann ich denn dann nicht zum Bauern gehen, der hier, wo ich sehe, wo die Kuh lebt, der sie sich dann da selber schlachtet? Und warum kann ich mir denn da nicht lecker Fleisch holen?
Für das kannst Milchshake. Du ja machen. Das kannst du machen für deinen Fleischmilchshake. Die wenigsten Menschen machen das letztendlich. Also die meisten Menschen sagen, dass sie es machen, mit denen ich gesprochen habe. Dann, wenn man dann mal nachfragt, okay, wann machst du das? Und wenn du auswärts isst, ist das denn vom Bauern um die Ecke? Letztendlich sprechen die Zahlen dagegen, dass die meisten Menschen das machen. Wenn das alle Menschen machen würden, dann hätten wir sehr viel weniger Tierprodukte und das wäre ein großartiger Schritt. Die Zahlen zeigen aber, dass wir 99,7% der Tierprodukte in Deutschland aus der Massentierhaltung zu uns nehmen. Das heißt, wenn du das machst und wenn du das selten machst, ist das großartig. Letztendlich für die Kuh ist es egal, ob sie nett oder nicht nett geschlachtet wurde, weil selbst die Biokühe werden in den Bio-Schlachthöfen auch geschlachtet. Also dieselben Schlachthöfe schlachten Bio- und Nicht-Bio-Kühe. Und die wenigsten schlachten wirklich selbst. Und auch da ist es letztendlich für die Kuh egal. Und auch das verbraucht letztendlich mehr Ressourcen. Denn Biotiere verbrauchen letztendlich mehr Ressourcen als konventionelle Tierhaltung, weil sie länger leben und letztendlich auch mehr Wasser dadurch verbrauchen. Kühe stoßen ja Methan aus, was einer der größten Klimakillergase ist. Und dadurch verbrauchen sie mehr Ressourcen als konventionelle Tierhaltung. Was irgendwie kontraintuitiv klingt. Aber letztendlich verbraucht allein die Schlachtung einer Kuh 500 Liter Wasser. Weil die so unglaublich viel allein das ganze Blut wegspülen müssen. Letztendlich ist es unser aller persönliche Entscheidung. Ich kann nur immer empfehlen, sich Infos dazu anzuschauen. Ich sage immer, wenn es super cool für uns wäre, Tiere zu schlachten, dann würden wir unsere Kinder regelmäßig in Schlachthäuser mitnehmen und nicht auf Obstfarmen. Und wir gehen ja mit unseren Kindern Äpfel pflücken, aber wir gehen selten mit ihnen ins Schlachthaus und schlachten
Kühlköpfen.
Kühe köpfen. Also irgendwo haben wir etwas in uns, wo wir sagen, so ganz cool fühle ich mich damit nicht unbedingt. Manche Menschen tun das. Letztendlich gibt es zahlreiche Gründe, um etwas zu tun. Es geht halt auch darum, wir können nicht perfekt leben, ne? Also mein Handy hat auch Kleber innen drin, die in irgendeiner Form mit Tierleim gemacht wurden, auf jeden Fall. Mir geht es halt darum, dass wir alle so viel tun können, wie wir können. Wir haben alle anderen Fokus. Menschen mit Familie haben vielleicht mehr Aufwand, sich umzustellen, weil die so viel anderes im Kopf haben, als irgendwie Singles, die jetzt nur für sich einkaufen müssen und so. Ich verstehe, dass das durchaus ein Aufwand ist. Es ist ein noch größerer Aufwand, wenn unser Klima im Arsch ist. Weil dann haben wir alle gar nichts mehr. So.
Und das meine ich, dass du total ruhig und sachlich, ohne vermeintlichen Gegenangriff, mir erklären kannst, warum meine fiktive Grillparty,
die fiktive Grillparty
am Wochenende eine schlechte Idee wäre. Oder so.
Das ja, ich super. Mittlerweile. Also ich hatte auch durchaus meine Angry Vegan Phase. Ja,
natürlich, klar. Und ich hoffe, das war jetzt hier ein nettes Experiment. Ich wollte dich jetzt
cool.
Nicht hier on the spot hauen oder sowas. Aber wer da Interesse hat, 170 Folgen aufzuholen.
170 in der Tat. Man kann sie auch punktuell durchhören. Es geht ja nicht darum von Anfang an. Und dann,
genau.
Ich weiß wirklich nicht, wer Lust hat, mir die ganze Zeit so zu hören.
Aber ich finde das löblich, dass du das dich so als Aktivist da siehst. Ich habe damals den Film Dominion gesehen. Den englischen Film Dominion vom australischen Filmemacher. Und meine Frau und ich, wir leben seit 4 Jahren vegan.
Oh, echt? Krass.
Ja. Ich sag bewusst, wir sind Veganer, weil wir uns nicht nur vegan ernähren, sondern weil wir halt auch uns keine Lederklamotten kaufen. In der Drogerie ganz einfach gucken, welche fucking Shampoos sind halt vegan. Dann nehmen wir halt die, ne? Warum auch nicht? Und dieser Film, der hat mich, also wie alle, die den, glaube ich, gesehen haben, sehr berührt.
Ich habe den Trailer gesehen und konnte nicht mehr davon gucken.
Und ich habe den australischen Filmemacher angeschrieben und gesagt, hör mal, ich würde den Film gerne auf Deutsch produzieren, synchronisieren.
Ach, krass.
Und der fand die Idee klasse, habe ich gesagt, mache ich auch pro bono, weil ich will, dass das einfach gesehen wird. Und habe mit der Maike zusammen, die habe ich mir dafür quasi an Land geholt, die war gerne mit dabei. Mein Kollege Thomas Küchler war auch mit dabei. Meine Frau hat sogar auch eine kleine Passage gesprochen, weil sie wollte. Wir haben den dann auf Deutsch aufgenommen.
Hammer.
Und der ist jetzt auf YouTube. Der Film hat mittlerweile über 350.000 Views. Da bin ich schon sehr froh, auch ein bisschen was getan zu haben dafür.
Ja, ja, das Ding ist für mich, also, und da geht's jetzt, muss es gar nicht um Tierrecht gehen. Für mich war Klima der Auslöser und dann kam irgendwie der ethische Part für mich dazu. Für mich geht es gar nicht darum, dass wir alle unbedingt in dieser Richtung was machen müssen. Ich glaube, wir alle müssen halt etwas tun. Weil gerade wir, die wir in Deutschland sind, uns geht es so gut.
Und das etwas tun ist ja vielleicht auch schon an erster Stelle sich einfach mal informieren.
Genau, es geht halt darum, wir können es uns nicht mehr leisten, nicht hinzugucken. Das ist so das, weil es geht darum zu schauen, wo kommt meine Kleidung her? Es geht ja um mehr als in Anführungszeichen nur Tierprodukte. Das ist halt ein enormer Teil, der sehr viel beeinflusst auf unserem Planeten. Aber es geht auch darum, irgendwie zu schauen, dass meine Kleidung nicht von Kinderhänden produziert wird. Dass ich mir nicht exzessiv viel Schokolade hole aus Billigproduktionen, wo Kinderarbeit auch gemacht wird und so weiter und so fort. Es geht halt darum,
das hat ja erstmal nichts mit vegan zu tun.
Genau.
Palmöl, Farmen.
Genau. Aber letztendlich SchlachthausmitarbeiterInnen. Das kam ja auch dieses Jahr glücklicherweise mehr raus und war zumindest kurzzeitig Thema. Jetzt ist es ja schon wieder egal. Aber unter welchen unglaublichen Bedingungen die Menschen in Schlachthäusern arbeiten müssen, und es gibt gerade Asien, China ist der größte Sklavenschiffhalter der Welt, weil die so viele Sklavenschiffe haben, die Fischerei betreiben. Das ist uns nicht bewusst. Und das in dem Fall können wir jetzt auch nicht direkt beeinflussen. Aber was wir halt beeinflussen können, ist eben das Level, mit dem wir auf den Planeten Einfluss haben. Und das halt mit unserem CO2-Abdruck, mit unserem, ich sag mal, sozialen Abdruck. Und da geht es gar nicht darum, dass wir irgendwie perfekt sein müssen, sondern es geht darum, dass wir etwas tun müssen. So, weil nichts tun können wir uns heute einfach nicht mehr leisten, weil wir ganz klar sehen, auch hier mittlerweile sehen, was es für einen Effekt hat. Wir haben November, ich bin im T-Shirt draußen. Im November in Deutschland. So, wenn Leute sagen, oh, Klimawandel gibt's nicht, das ist gut, das sagen die wenigsten, aber wir können halt trotzdem alle was tun. Und was ich da allein dein Podcast jetzt schon wieder zeigt, ist, wir alle können halt auch was erreichen. Wir können mehr Menschen erreichen als nur eine andere Person, aber selbst wenn wir die erreichen, ich sage immer, wir wissen nicht, wen wir als nächstes mit einem positiven Effekt verändern können. Wir wissen nicht, ist die Person, mit der ich jetzt auf der Straße oder bei der Familienfeier oder was auch immer rede, ist das die nächste Greta Thunberg? Ist das der nächste Albert Einstein oder der nächste, was weiß ich, so Nelson Mandela? Und diese Person kann wieder sehr viel beeinflussen. Wenn ich überlege, dass der Talk, den ich geschaut habe damals, das war ein YouTube-Video 2012 und der Typ, der das gemacht hat, hat mit Sicherheit nicht im Kopf gehabt, dass es mein Leben auf den Kopf stellt und ich dem so nachgehe. Aber das hat riesen Wellen geschlagen und ich weiß einfach, ich habe...
Butterfly-Effekt.
Ja, Butterfly-Effekt. Ich habe jetzt im Monat durchschnittlich, ich glaube, 25.000 Downloads vom Podcast.
Mega.
Und das sind halt Menschen, die sich das anhören und die irgendwas verändern. Und darum geht's halt. Ich mache jetzt gerade, plane ich ein neues, ziemlich großes Projekt, was generell um mehr als irgendwie rein Veganismus gehen soll, sondern überhaupt irgendwie den Menschen handfeste Tipps geben soll, wie sie die Welt verbessern. Da möchte ich einfach so ein breiteres Publikum ansprechen, die sich noch nicht so damit befasst haben, weil das ist so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, der Nachteil meines Podcasts ist, dass Menschen sind, die machen schon sehr viel, die haben sich schon sehr viel informiert. Aber ich möchte noch viel mehr den Menschen erreichen, die das erste Mal in ihrem Leben hören. Moment mal, Fleisch ist nicht gesund oder Moment, was ist Hafermilch? So, also ich möchte generell Menschen mit mehr erreichen, auch mit positiven Beispielen und auch mit Lösungen. Also ich habe letztens eine Doku gesehen, die heißt 2040 von einem australischen Filmemacher auch. Die dreht sich um verschiedene Lösungen, wie wir ein 2040 besser also wie wir bis 2040 besser leben können. Und der hat zum Beispiel ein komplett dezentralisiertes Stromnetzwerk in Indien gefunden, wo sich die ganzen Einwohner von einem Dorf mit so einer winzigen Solarzelle vernetzen und komplett selber mit Strom versorgen. Und das sind so Sachen, wo ich denke, boah, geil. Sowas möchte ich den Leuten irgendwie auch näher bringen, damit wir uns auch alle nicht so machtlos fühlen. So
schlecht fühlen.
Das ist so ein Gefühl, was, glaube ich, viele haben, was ich selber immer mal wieder habe, wo ich denke, was bringt das eigentlich, was ich hier tue? Ich kann doch einfach auch auf die Couch und Chips fressen und alles egal sein lassen. Aber ich kann es halt nicht mit mir vereinbaren und ich glaube, es können viele nicht. Und deswegen geht es darum, dass wir ja eben alle ein Stückchen gehen. So.
Toll. Lars, vielen lieben Dank. Das war jetzt eine große Exkursion im Vergleich zu sonstigen, ja, zu den sonstigen Sprecher-Podcast-Gesprächen.
Achso, ich bin auch Sprecher übrigens.
Aber das wollte ich auch. Nee, das habe ich ja angeleitet. Das war mir auch bewusst und das wollte ich auch so haben. Bin mir sicher, unsere Zuhörer haben dir da auch gerne zugehört.
Der Borgert-Podcast, ab jetzt 0 HörerInnen. Sorry.
Trotzdem, ich danke dir für das Gespräch, auch wenn es keiner jemals hören möchte. Ja, wir haben ja noch einiges zu besprechen, dann kommst du gerne nochmal wieder.
Gerne.
Für das neue Projekt oder wann auch immer. Und bitte bis dahin gesund bleiben.
Yes, sir.
Vielen lieben Dank und mach's gut. Tschüss.
Tschüss.